Das Buch der Weisheit. Gespräche mit dem Meister. Von Sakash Tadak. Gelesen von Simon Brunner. Episode 1. Das Gebet. Ganz am Fuße des Berges befand sich eine kleine Grotte mit unebenen Steinwänden, auf denen die Schatten des Feuers in endloser Bewegung ineinander flossen. Indem sie den Tanz der Flammen wiederholten, wurden sie mal länger, mal kürzer. Menschen in einfachen, orangefarbenen Gewändern saßen um das Feuer und hörten zu. Ihre Blicke waren auf den Mann der Schriften gerichtet, der gerade ein Gebet rezitierte. Hier versammelten sich seine engsten Schüler, und jetzt bewegten sie langsam ihre Lippen und sprachen dem Lehrer vertraute Worte nach. Alle hatten dieses Gebet schon viele Male gehört und kannten es auswendig, denn der Weise begann damit jedes spirituelle Gespräch. Die Stimme des Lehrers klang dröhnend und ausdrucksstark und wurde von dem steinernen Gewölbe und den Wänden der Grotte reflektiert. Das Gebet war kurz, aber jedes Wort darin vibrierte mit erstaunlicher Energie und Kraft. Ich bin bereits der Kraft übergeben, die mein Schicksal regiert. Ich halte an nichts fest und habe nichts mehr zu verteidigen. Ich habe keine Gedanken, was bedeutet, dass ich sehen werde. Ich habe keine Angst, was bedeutet, dass ich mich an mich erinnern werde. In Entsagung der Welt und mit der gewonnenen Seele bin ich frei. Als der Weise fertig war und seine Schüler liebevoll ansah, hob einer von ihnen leicht die Hand. »Möchtest du etwas fragen, Bruder Adam?« fragte der Mann der Schriften. »Ja«, antwortete der Mann forsch, und ein unstillbarer Wissensdurst leuchtete in seinen Augen auf. »Großlehrer«, sagte er und sah den Weisen fasziniert an, »das Gebet, das Sie lesen, gibt dem Leben einen Sinn. Darf ich Sie bitten, die Bedeutung jeder Zeile zu erklären? Vielleicht verstehe ich Sie nicht richtig.« Der Lehrer sah den Schüler mit Wärme an. »Jede Zeile hier ist voller Wahrheit«, antwortete er und wiederholte nach einer kurzen Pause die erste Zeile des Gebets. »Ich bin bereits der Kraft übergeben, die mein Schicksal regiert.« »Von welcher Kraft sprechen wir?« fragte ein anderer Schüler, ein schlanker junger Bursche mit kurzen rot-goldenen Haaren und einem sommersprossigen Gesicht. »Das Erste, was wir erkennen müssen«, begann der Mann der Schriften ausführlich zu erklären, »ist, welchen Kräften wir dienen. Es gibt viele verschiedene Kräfte, die auf uns einwirken und uns in verschiedene Richtungen ziehen. Sie sind mit unserem Ich, mit unserer Persönlichkeit verbunden. Wir müssen verstehen, dass es auch eine göttliche Kraft gibt und versuchen, uns ihr zu öffnen, uns ihr hinzugeben, damit sie beginnt, uns zu führen. Ihr Einfluss tut uns gut.« »Was ist mit den anderen Kräften unseres Ich?« fragte derselbe Bursche aufgeregt. »Fügen sie uns Schaden zu?« »Sie mischen sich in unser Leben ein und versuchen, uns auf ihre Seite zu ziehen«, erklärte der Lehrer sanft. »Das sind Egoismus, negative Emotionen, schlechte Gedanken, Faulheit, die Kraft der öffentlichen Meinung. Sie wollen uns von der göttlichen Kraft entfernen, damit wir uns ihr nicht ganz hingeben können. Deshalb müssen wir uns genau anschauen, welche Kräfte auf uns wirken, wohin genau sie uns ziehen.« In diesem Moment hob eine der Schülerinnen, eine Frau mittleren Alters mit klaren blauen Augen, die in einem Kreis fast gegenüber dem Mann der Schriften saß, ihre Hand. »Lehrer, darf ich Ihnen eine Geschichte erzählen, in der es eine Veranschaulichung einer dieser Kräfte gibt? Ich möchte mich vergewissern, dass ich Ihre Worte richtig verstehe.« Der Weise nickte zustimmend, und alle Anwesenden richteten ihre Augen auf die Frau. »Danke.« Sie lächelte und begann ihre Geschichte. »Ich habe eine Freundin, eine sehr talentierte Sängerin. Wenn sie singt, scheint alles um sie herum stehen zu bleiben, um die Schönheit ihrer Stimme zu genießen. Sie konnte ein echter Star werden und war bereits auf diesem Weg. Sie hatte erfolgreiche Auftritte. Sie wurde zu Konzerten und Festivals eingeladen, die große Perspektiven eröffneten, aber alle um sie herum sagten immer wieder dasselbe. Du bist schon 25 Jahre alt. Es ist Zeit, an die Ehe, an Kinder zu denken, sonst wird es zu spät. Das wurde ihr zu Hause, bei der Arbeit, im Urlaub gesagt. Und so erlag dieses Mädchen dem Druck ihrer Mutter, Verwandten, Kollegen, Freunde und fand sich einen Ehemann. Die Erzählerin hielt inne und fuhr leicht traurig fort. So endete ihre Gesangskarriere, bevor sie überhaupt begonnen hatte. Aber warum? Eine andere Schülerin, ein stattliches Mädchen mit zwei langen Zöpfen, war aufrichtig überrascht. Kann man etwa Familie und Beruf nicht vereinbaren? Die Erzählerin seufzte. Der Ehemann war strikt gegen ihre Auftritte, erklärte sie. Er fand es zu leichtsinnig. Er hatte Angst, dass andere Männer seine Frau anstarren. Er war eifersüchtig, wahrscheinlich aus Besitzgier. Und sie gehorchte ihrem Ehemann, ließ sich zu Hause nieder, brachte drei Kinder zur Welt und sang höchstens Schlaflieder für sie. Stellte sich also heraus, dass die Kraft der öffentlichen Meinung sie hier beeinflusste? Wandte sich die Frau an den Mann der Schriften. Wenn sie ihren Mitmenschen nicht gehorcht hätte, nicht geheiratet hätte, wäre sie nicht von ihrem Weg abgewichen? Die Schülerin verstummte und sah den Weisen fragend an. »Ja, Maria, du hast das Wesentliche sehr richtig verstanden«, antwortete der Lehrer und warf der Frau einen freundlichen, strahlenden Blick zu. »Die Kraft der öffentlichen Meinung zieht uns oft in eine ganz andere Richtung. Nicht dorthin, wohin es die Seele zieht, wohin uns die göttliche Kraft ruft. Zu viele Menschen werden von der Kraft der öffentlichen Meinung beeinflusst und leben nicht ihr eigenes Leben.« In diesem Moment hob ein dünner Mann, dessen Kopf von einer orangefarbenen Kapuze bedeckt war, die Hand. »Lehrer, darf ich nach der Berufswahl fragen?« fragte er, und nachdem er die Zustimmung des Weisen erhielt hatte, fuhr er fort. »Ich habe einen Freund, der Medizin studierte, nur weil jeder in der Familie Arzt war. Dabei träumte er sein ganzes Leben lang davon, Schauspieler zu werden, und wenn er begonnen hätte, in diese Richtung zu gehen, hätte er sicherlich sein Talent offenbart. Und so hat er als Arzt keine nennenswerte Erfolge erzielen können und hat sich zur Arbeit wie ein Häftling geschleppt. Und ein anderer Freund studierte Maschinenbau und wurde Ingenieur, weil sein Vater davon träumte, obwohl er selbst sein ganzes Leben lang Schriftsteller werden wollte. Aber die öffentliche Meinung. Sein Vater redete ihm ein, dass Schreiben kindisch ist, dass man damit kein Geld verdienen kann. Ja, sagte der Mann der Schriften und blickte alle Versammelten an. Viele Menschen leben für andere. Zuerst für ihre Eltern, dann für ihren Mann, dann für ihre Kinder und Enkelkinder. Sie studieren 5 Jahre an der Universität, um ihren Eltern zu gefallen, gehen dann ein Leben lang einem Job nach, den sie nicht mögen, heiraten und tun es nur, weil es nötig ist. Bedeutet das, dass sie bereits der Kraft übergeben sind, wie im Gebet? Fragte die blauäugige Frau. Der Kraft der öffentlichen Meinung, die ihr Schicksal regiert? Ja, nickte der Weise. Und das ist nur eine der negativen Kräfte. Es gibt andere, zum Beispiel die Kraft des goldenen Kalbes. Und was für eine Kraft ist das? Fragte die Schülerin mit großem Interesse und beugte sich vor, um kein einziges Wort des Lehrers zu verpassen. Wie funktioniert sie? Seit Urzeiten bringt diese Kraft die Menschen dazu, all ihre Energie, all ihre Zeit, Gesundheit und ihr ganzes Leben darauf zu verwenden, materielle Güter zu erwerben, um so viel Geld wie möglich zu verdienen. Auf der Jagd nach dem goldenen Kalb sind die Menschen bereit, das zu tun, was sie nicht mögen. Sie verlassen ihren Weg, hören auf, sich spirituell weiterzuentwickeln. In diesem Moment hob Bruder Adam erneut die Hand, und es war klar, dass er vor Verlangen nach Aussprache zu platzen schien. »Ich hatte immer ein solches Beispiel vor Augen. Meinen eigenen älteren Bruder«, sagte er, und in seiner Stimme flackerte Mitgefühl auf. Er liebte Grafik und Malerei seit seiner Kindheit, und alle um ihn herum dachten, dass er ein berühmter Künstler werden würde, da er wirklich dafür brannte und sehr talentiert war. Also hat er eine Ausbildung zum Maler gemacht und begann, im Atelier Bilder zu zeichnen. Aber mit dem Geld, das er dafür bekam, konnte er sich nicht leisten, was er wollte: eine Wohnung kaufen, ein teures Auto und so weiter. Ein junger Künstler ist immer arm, also gab er alles auf und fing an, eine Managerkarriere aufzubauen. Anfangs fand er manchmal noch Zeit, für die Seele zu zeichnen, aber als er heiratete, Familie gründete, fing seine Frau an zu nörgeln, dass er noch mehr Geld brauche, und bekam seinen zweiten Job. Für Bilder blieb keine Zeit mehr. Er lebte ständig in einem verrückten Rennen, in wildem Stress, und am Ende bekam er Gesundheitsprobleme und einen Herzinfarkt. In den letzten Jahren gibt er sein ganzes Geld nur für Ärzte aus. Das Publikum hörte Bruder Adam aufmerksam zu, und als er diesen Punkt erreichte, stellte sich in der Grotte fast völlige Stille ein, die nur durch das gemessene Knistern des Feuers unterbrochen wurde. Alle schwiegen, verdauten die Geschichte, hinter der sich die Geschichte verpasster Entwicklungschancen, die Geschichte eines zerbrochenen Lebens verbarg. Menschen geben ihre Gesundheit aus, um Geld zu verdienen, und geben dann Geld aus, um ihre Gesundheit wiederherzustellen. Wenn sie nervös an die Zukunft denken, vergessen sie die Gegenwart, also leben sie weder in der Gegenwart noch für die Zukunft. Sie leben, als ob sie niemals sterben würden. Und wenn sie sterben, erkennen sie, dass sie nie gelebt haben. Er hat sich in die Hände der Kraft gegeben, die sein Schicksal regiert, wiederholte Bruder Adam leise und paraphrasierte die erste Zeile des Gebets. Nur diese Kraft hat alles genommen. Deshalb sollten wir alle versuchen zu verhindern, dass diese negativen Kräfte Macht über uns haben, sagte der Mann der Schriften. »Aber wie soll man das erreichen?« rief der junge Schüler aus und schaute neugierig in die Augen des Weisen. »Um das zu tun, müssen wir uns mehr der göttlichen Kraft öffnen, uns Gott hingeben«, erklärte er mit majestätischer Ruhe. »Dann wird die göttliche Kraft uns mehr führen können. Wenn wir mehr auf andere Kräfte hören, die uns in verschiedene Richtungen ziehen, werden wir nicht in der Lage sein, uns für die göttliche Kraft zu öffnen.« »Und welche anderen negativen Kräfte gibt es, Lehrer?« fragte Maria. »Sie sagten etwas über Faulheit.« »Faulheit oder die Kraft von Tamas, von Trägheit oder, wenn Sie möchten, von Schwerkraft.« »Schwerkraft?« Die Frau war überrascht. »Das heißt, Schwerkraft und Faulheit sind Phänomene derselben Reihe?« »Das ist es, was ich manchmal fühle, wenn ich faul bin. Es ist, als ob es mich zum Sofa zieht, näher an die Erde.« »Ich habe einen Freund, der sein ganzes Leben lang so lebt«, kommentierte ein rothaariger, sommersprossiger Bursche. »Isst und schläft. Er geht wie unter Zwang zur Arbeit und beschwert sich nur, dass er dort nicht geschätzt wird. Er rührt nicht mal einen Finger. Er will nichts, nichts interessiert ihn, weder Sport noch Kunst noch Arbeit. Zum Laufen würde er nie mitgehen. Man muss sich sogar anstrengen, um ihn zu überreden, in die Natur zu gehen.« »Wenn Menschen sich ganz dieser Kraft hingeben, verbringen sie ihr Leben so«, sagte der Weise. »Sie liegen vor dem Fernseher und tun nichts, denken nur an Essen, Sex und andere Freuden.« »Aber wie kann man sich dagegen wehren?« »Wir müssen ständig an die feindlichen Kräfte denken. Die Trägheitskraft, die Kraft des goldenen Kalbes und die Kraft der öffentlichen Meinung. Wir müssen lernen zu sehen, wann sie in uns eindringen und beginnen zu handeln. Nur wenn wir uns dessen bewusst sind, können wir verhindern, dass sie uns beeinflussen. Und wenn wir das sehen, werden wir in der Lage sein, uns mehr für die göttliche Kraft zu öffnen, uns auf erhabene Emotionen und Gedanken einstellen. Dann wird das Göttliche durch uns wirken. Und dann werden wir wirkliches Heil in unserem Leben bekommen. Wir sollten versuchen, unsere Herzen Gott zu öffnen, erhabene Emotionen im höchsten Maße zu kultivieren. Alles muss durch den Einfluss der göttlichen Kraft blockiert werden, die negative Einflüsse von uns abschneidet. Der Lehrer endete und sah sich noch einmal alle Anwesenden mit aufmerksamem Blick an. Aus seinen Augen strömte alles durchdringende, bedingungslose Liebe, die er anderen schenkte. Die Gesichter der Schüler leuchteten in diesem Moment mit innerem Licht. Es schien, dass es dieses Licht war, das Energie für ein tiefes Verständnis von allem, was gesagt wurde, gab. Schüler unterschiedlichen Alters versammelten sich um den Lehrer. Ein paar Jungen und Mädchen, Menschen um die 40, die Spuren ihrer Lebenserfahrung in ihren Gesichtern trugen, und sogar eine offensichtlich hagere alte Frau mittleren Alters, mit geknotetem grauen Haar, ihr Gesicht war mit Falten übersät, aber ihr Blick bewahrte gleichzeitig eine erstaunliche Klarheit und Einsicht. Sie alle versuchten, die Wahrheit zu erfassen, und der Lehrer sah das und freute sich, dass seine Worte die erhabensten Emotionen in den Schülern erwecken. Er schwieg mehrere Sekunden und warf einen Blick in die Ferne. Dorthin, wo sich die malerischen Felsen und Berge erstreckten, deren Gipfel in geheimnisvoller Stille erstarrten, eingehüllt in einen lila Dämmerungsschleier. Die Schüler warten geduldig darauf, dass der Lehrer fortfährt. »Ich halte an nichts fest und habe nichts mehr zu verteidigen«, sagte er schließlich die zweite Zeile des Gebets. »Wie ist das richtig zu verstehen?« Wir sollten nicht an unseren Identifikationen festhalten. Ein Mensch klammert sich normalerweise fest an sie und beginnt sie zu verteidigen. Er verteidigt seine Faulheit, negative Emotionen, Groll, Neid und andere negative Eigenschaften. Der Mensch will sie immer auf jede erdenkliche Weise rechtfertigen und deshalb fangen sie an, ihn zu führen und ihn zu verschlingen. Der Weise sprach sanft und gemessen, und jedes seiner Worte beschrieb das Wissen überraschend prägnant und genau. Als der Lehrer innehielt, fiel sein Blick auf Maria, dieselbe Studentin, die von ihrer Freundin erzählte, die der öffentlichen Meinung folgte und sich für ihren Ehemann entschied, anstatt ihr Talent als Sängerin zu entwickeln. »Maria, möchtest du etwas sagen?« »Ja, Lehrer.« Nun, als sie sprachen, erinnerte ich mich wieder an meine Freundin, wie sie versuchte, ihre Identität zu verteidigen. Ich habe ihr oft gesagt, es ist noch nicht alles verloren, du hast deine Stimme nicht verloren, warum fängst du nicht an, wieder zu singen? Und darauf hat sie mir immer seufzend geantwortet, ich werde nie Sängerin, aber ich habe einen Mann und Kinder. Aber ist das nicht der ultimative Traum? Rief ein junges, blondes Mädchen aus, das die ganze Zeit aufmerksam das Gespräch verfolgt hatte. »Dasselbe habe ich ihr auch gesagt«, antwortete Maria zerknirscht. »Aber jedes Mal begann sie mir zu beweisen, dass ein Mann und Kinder viel wichtiger sind als irgendwelcher Unsinn und leere Träume. Und ihr etwas zu beweisen ist sinnlos. Sie schien blind zu sein«, als sähe sie nicht, dass ihr Mann ein eifersüchtiger Tyrann war, dass er sie ohne sein Wissen nicht einmal einen Schritt machen ließ. »Auch mein Bruder wollte nie zugeben, dass er sich geirrt hat«, schaltete sich Adam dem Gespräch dazu. »Auch als er schon Gesundheitsprobleme hatte, sagte er immer wieder, ich mache alles richtig, ich bin Realist, aber ich muss meine Familie ernähren.« »Ja, und das Gleiche passierte mir mit meinem Bekannten, der unter dem Einfluss von Trägheit und Faulheit lebt«, ergänzte der rothaarige Junge. »Er hat nie zugegeben, dass ich irgendwie falsch lebe. Von ihm habe ich nur gehört, Lass mich in Ruhe, alles passt zu mir, mir ist alles recht. Er kann nicht einmal verstehen, dass sein Geist benebelt ist, dass sein Leben an ihm vorbeizieht, während er in diesem Sumpf der Faulheit feststeckt. Ein Mensch verteidigt auch seine negativen Emotionen, sagte der Lehrer. Wenn er wütend oder beleidigt auf jemanden ist, wird er niemals seine Schuld zugeben. Er sagt immer nur, Schuld sind die anderen, nicht ich. Genau wie der Ehemann meiner Freundin, rief Maria aus. Sie hielt inne, als würde sie überlegen, ob sie weitererzählen und unangenehme Details mitteilen sollte, aber nach einer kurzen Pause sprach sie dennoch weiter. Er fing schließlich an zu trinken und sie zu schlagen und rechtfertigte es damit, dass sie selbst schuld sei, dass sie mit ihrem Verhalten ihn gezwungen hat. Das hat mich immer geärgert. Ja, Menschen, die unter dem Einfluss negativer Kräfte stehen, verteidigen immer ihre Identifikation, sagte der Mann der Schriften. Jeder schrecklichste Tyrann und hartgesottenste Verbrecher. Jeder von ihnen hat 1000 Gründe und Rechtfertigungen für seine eigene Bosheit. Und es zerstört nicht nur das Leben anderer, sondern auch ihr eigenes Leben. Um das zu verhindern, muss man diese Einflüsse und negative Eigenschaften verbannen und nicht an ihnen festhalten. Nur dann werden sie aufhören, einen Menschen von innen heraus zu zerfressen und sein Leben zu zerstören. Deshalb sagen wir im Gebet, ich halte an nichts fest und ich habe nichts mehr zu verteidigen. Es bedeutet, dass wir aufhören sollten, Ausreden zu finden, an Identifikationen mit negativen Kräften festzuhalten, aufhören sollten, sie zu verteidigen. Verständnis blitzte in den Augen der Schüler auf. Es war klar, dass sie gerade jetzt im Kontakt mit der Energie und Kraft des Lehrers die Gelegenheit bekommen, ein sehr klares Bild des Universums und ihres Platzes darin zu sehen. Ich habe keine Gedanken, was bedeutet, dass ich sehen werde, fuhr der Mann der Schriften fort und sprach die nächste Zeile des Gebets. Während wir Gedanken haben, sehen wir nur sie und sehen die Realität nicht. Wir sehen nur, was uns unser Verstand sagt. Und der Verstand sagt Dinge, die weit von der Realität entfernt sind. Er kann zum Beispiel eine Schlange in einem Seil sehen, es sich vorstellen oder etwas anderes. Zum Beispiel etwas mit einer rosaroten Brille zu verschönern oder umgekehrt, alles schwarz zu sehen. Alles hängt von der Emotion ab. Wenn es eine negative Emotion gibt, sieht man alles schwarz. Wenn es eine positive Emotion gibt, dann sieht man alles rosa. Maria hob erneut ihre Hand. Als meine Freundin heiratete, sagte sie, sah sie ihre zukünftige Familie nur in rosa. Obwohl ihr Auserwählter schon vor der Ehe tyrannische Verhaltensweisen zeigte, schien sie es nicht zu bemerken. Und dann wurde es immer schlimmer. Er fing an zu trinken. Aber sie tat das immer ab. Na und, jetzt trinken alle, besser ein solcher Ehemann als keiner. Sonst bleibe ich mit den Kindern alleine, was mache ich dann? Natürlich, fügte eine andere Schülerin mit bitterer Ironie hinzu. Immerhin sagt uns die öffentliche Meinung, heiraten ist das Wichtigste und dem Glück sind keine Grenzen gesetzt. Genau, Maria lächelte traurig. Und sie lebten glücklich bis ans Ende. Wir sind alle mit diesen Märchen aufgewachsen, aber nirgendwo und nie wurde gesagt, was mit der Prinzessin nach der Hochzeit passiert, wenn sich der hübsche Prinz plötzlich in ein schreckliches Monster verwandelt. Meine Freundin lebt also noch immer in ihrer rosaroten Brille, und ich weiß keinen Rat mehr, um ihr irgendwie zu helfen. Allerdings kann alles ganz anders sein, sagte Adam. Wenn bei einem Menschen alles in Ordnung zu sein scheint, er hat ein Dach über dem Kopf, Nahrung, Gesundheit und verfällt in Depressionen. Oder er quält sich mit neidischen Gedanken. Ah, das Gras auf dem Rasen des Nachbarn ist grüner und seine Kinder sind schlauer und seine Frau ist schöner. Eine junge, lockige Frau, die zur Linken des Lehrers gesessen und bis jetzt geschwiegen hatte, beschloss plötzlich, das Wort zu ergreifen. »Wissen Sie, um ehrlich zu sein, ich war selbst lange Zeit depressiv«, gab sie leise zu und senkte den Blick, als schämte sie sich für ihre Offenbarung. »Ich schien keinen Grund dafür zu haben, aber die ganze Zeit schien es mir, als würde mir etwas fehlen, und das belastete mich. Ich konnte nicht einfach das Leben genießen. Ich konnte mich weder entspannen, noch die Natur, einen wundervollen Tag, die Kommunikation mit geliebten Menschen genießen. Ich habe mich ständig mit anderen verglichen, diejenigen beneidet, die etwas Besseres hatten als ich. Jetzt verstehe ich, dass es nur negative Gedanken sind, die nichts mit der Realität zu tun hatten. Ich habe alles schwarz gesehen. Und als ich mit meinem Freund Schluss gemacht habe, schien es mir, als wäre das das Ende, meldete sich ein anderes Mädchen. Ich wollte sogar Tabletten schlucken. Dann war ich Gedanken und Emotionen ausgeliefert, die mich daran hinderten, alles wirklich zu sehen, denn tatsächlich passierte nichts Schreckliches. Aber damals, es war so schwer, es zu sehen und zu verstehen. Unser Verstand sieht nicht alles objektiv und nimmt alles durch seine Prismen emotionaler Reaktionen wahr, kommentierte der Mann der Schriften. Wenn wir keine Gedanken haben, wenn wir sie verwerfen, fangen wir an, alles real zu sehen, so wie es ist. Es stellt sich heraus, dass wir in der Lage sein werden, die Dinge objektiv zu betrachten, wenn wir unseren Gedankenstrom und den ewigen internen Dialog stoppen? Fragte eine Schülerin. »Ja, Martha, du hast es richtig verstanden«, nickte der Lehrer und bestätigte ihre Worte. »Deshalb müssen wir versuchen, in einen Zustand der Stille zu kommen, in dem wir alles wirklich so sehen, wie es ist. Dafür führen wir Meditationen durch, dafür arbeiten wir mit der Atmung, machen Bewusstseinspraktiken, die uns helfen, den inneren Dialog zu beenden.« »Lehrer, sagen Sie bitte, was ist die einfachste Praxis, um ihn zu beenden?« fragte ein hagerer Mann. »Nimm eine Uhr mit Sekundenzeiger«, antwortete der Mann der Schriften, »und konzentriert euch auf seine Bewegung, ohne von irgendetwas anderem abgelenkt zu werden. Wie lange könnt ihr ihm folgen, damit keine fremden Gedanken in ihrem Kopf auftauchen? 15 Sekunden? 30? Eine Minute? Versucht es und ihr werdet verstehen, wie schwierig es ist, den Gedankenfluss zu stoppen. Aber wenn ihr so praktiziert, könnt ihr lernen, alles real zu sehen.«
»Und wenn die Gedanken doch auftauchen, was sollen wir tun?«
»Ihr müsst es beobachten und aufmerksam bleiben. Ihr müsst denken, sobald ein Gedanke aufgekommen ist, sehe ich jetzt alles wieder auf die alte Weise, subjektiv. Wir identifizieren uns mit den Gedanken, der kommt, und glauben, dass es die Wahrheit ist. Und dann kommt uns ein anderer Gedanke in den Sinn, und wir identifizieren uns mit ihm und können die Dinge schon umgekehrt sehen und bewerten. Daher ist es notwendig, so oft wie möglich in einen Zustand der Stille und Gedankenlosigkeit zu sein und die Welt in einem solchen Zustand zu betrachten. Dann werden wir uns selbst und alles um uns herum realistischer sehen.«
»Danke für die Erklärung, Lehrer«, sagte Martha mit aufrichtiger Dankbarkeit. Ihr Gesicht war seelenvoll und strahlte vor Freude der Wahrheitserkennung. »Ich habe dieses Gebet viele Male gehört und wiederholt, seine Bedeutung intuitiv erraten, aber jetzt... Ihre Worte scheinen einen unsichtbaren Schleier entfernt zu haben, und alle Teile des Wissens haben sich zu einem ganzen Bild vereint.«
Der Lehrer lächelte als Reaktion auf die Worte der Frau und schickte ihr die Energie der Freundlichkeit und Liebe. Zu diesem Zeitpunkt nickten die anderen Schüler lebhaft, stimmten zu und schlossen sich den Worten an. »Ich habe keine Angst, was bedeutet, dass ich mich an mich erinnern werde«, sprach der Weise erneut
und interpretierte weiterhin die Worte des Gebets. Solange wir Angst haben, können wir uns nicht an uns selbst erinnern. Wir machen uns ständig Sorgen, wir sind nervös. Wir nehmen uns selbst als eine verängstigte Person wahr, die durch etwas bedroht werden kann. Daher sehen wir uns nicht real und erinnern uns nicht daran, dass wir ein Teil Gottes sind, der sich in unserer physischen Hülle, im Körper befindet.
Lehrer, was ist damit gemeint? Fragte Maria. Wie ist das? Wir erinnern uns nicht an uns. Ist das direkt oder im übertragenen Sinne zu verstehen?
Zum Beispiel, wenn ein Mensch eine starke Angst um sich selbst oder seine Zukunft hat, kann er in diesem Zustand einen anderen Menschen Schaden zufügen oder sogar einen Mord begehen, erklärte der Mann der Schriften geduldig und ruhig, weil er sich weder an sich selbst noch daran erinnert, dass wir alle eins mit Gott sind.
Oh, ich habe ein Beispiel, das genau richtig zu passen scheint, meldete sich das Mädchen mit den blonden Zöpfen. Ich habe eine Freundin, die hatte solche Angst, dass ihr Freund sie wegen ihrer hübschen Nachbarin verlässt, dass sie damit drohte, Säure über sie zu gießen und zu fordern, dass sie aus der Wohnung auszieht.
Es gibt viele solcher Beispiele, sagte der Mann der Schriften. Zum Beispiel haben Menschen Angst um ihren Ruf und fangen an zu lügen, auszuweichen, andere reinzulegen. Oder ein Mensch, der sich nicht an sich selbst erinnert, ist bereit, sich aus dem Fenster zu stürzen, aus Angst, dass etwas Schlechtes über ihn bekannt wird. Aus Angst, Geld zu verlieren, kann eine Person einen Mord begehen. Angst kommt immer vom Ego. Wir haben immer Angst, etwas zu verlieren, materielle Werte, die Liebe eines anderen Menschen, eine gute Beziehung, Ansehen. Wenn wir uns daran erinnern würden, dass wir ein Teil Gottes sind, dann hätten wir vor nichts Angst. Wie Christus, der keine Angst hatte, gekreuzigt zu werden und sein Leben zu verlieren.
Warum denn?
Adam war überrascht. Weil es unmöglich ist, Gott etwas wegzunehmen. Und wenn du ein Teil davon bist, wie kannst du dann etwas verlieren? Wenn wir uns an uns selbst erinnern, beginnen wir uns zu entwickeln. Mit Hilfe verschiedener Situationen müssen wir aufwachen, erwachen, den Einfluss des Körpers und der falschen Persönlichkeit überwinden.
Der Weise hielt erneut einen Moment inne, und um das Feuer herum entstand eine wirklich erstaunliche Atmosphäre, die von allen Anwesenden gespürt wurde. Dieses Gespräch war wie ein Sakrament, bei dem die Geheimnisse des Universums enthüllt wurden. Das Feuer knisterte angenehm und verhinderte, dass die Dunkelheit die Weite des Bergtals vollständig erfasste.
In Entsagung der Welt und mit der gewonnenen Seele bin ich frei.
Die Worte der letzten Strophe des Gebets klangen majestätisch und feierlich aus dem Munde des Mannes der Schriften und machten buchstäblich Gänsehaut. Ein Dutzend begeisterter Augen wandte sich ihm wieder zu.
»Ich werde eine Seele haben, wenn ich mich von der Welt abwende«, erklärte er. »Jetzt hat der Mensch noch keine Seele bekommen, weil sie von Larven, verschiedenen Kräften und Einflüssen gequält wird. Wir sind immer mit der Welt identifiziert. Wir jagen das goldene Kalb. Wir bemühen uns, die Erwartungen der Gesellschaft zu erfüllen, um wie alle anderen zu sein. Wir können nicht aufhören, nach diesen Regeln zu spielen.«
»Wie meine Freundin«, warf Maria ein, »während sie weiterhin mit ihrem tyrannischen Ehemann zusammenlebt.«
»Und wie mein Bruder, der immer wieder versuchte, mehr Geld zu verdienen«, sagte Adam. »Ja?«
Der Lehrer nickte und bestätigte damit die Wahrheit.
»Solche Beispiele gibt es viele. Sie umgeben uns während der gesamten Menschheitsgeschichte.« Wie viele Könige und Königinnen zum Beispiel führten auf der Suche nach materiellen Werten und Macht sinnlose Kriege und gerieten unter den Einfluss von Dämonen? Es gibt sogar so einen Satz: Töte einen Menschen und du wirst zum Mörder. Töte Millionen und du wirst ein Eroberer. Töte alle und du wirst Gott, sagte einer der Schüler.
Stimmt. Jeder der Eroberer versuchte, sich selbst und seine militärischen Heldentaten zu verherrlichen. Und nur wenige von ihnen begriffen am Ende ihres Lebens die ganze Sinnlosigkeit dieser Aufregung und des Rennens um Gold und Reichtümer. Zum Beispiel bat Alexander der Große, nachdem er die halbe Welt erobert hatte, auf seinem Sterbebett darum, auf einem Schild begraben zu werden, wobei seine bloßen Hände in verschiedene Richtungen ausgestreckt waren, um zu zeigen, dass er nichts mit in die andere Welt nehmen konnte. Wenn wir der Welt entsagen und uns von ihr distanzieren, dann beginnen wir zu spüren, dass wir unsere Seele gefunden haben, dass wir sie besitzen und nicht Dämonen, Teufel und andere dunkle Kräfte.
Aber wie können wir es spüren und verstehen? Fragte ein hübsches Mädchen mit langen blonden Haaren, die ihr wie ein Wasserfall bis zur Taille fielen. Dass wir uns bereits vom Einfluss dunkler Kräfte befreit haben. Wie können wir uns nicht irren?
Dafür müssen wir beobachten, wie dunkle Kräfte in Form verschiedener Gedanken und Emotionen in uns eindringen, sagte der Bewahrer des Wissens und beantwortete die Frage der Schülerin. Wie sie anfangen, uns in verschiedene Richtungen zu ziehen, uns nicht mehr wie wir selbst sein lassen, uns zwingen, irgendeinen Plan auszuführen, ihren dunklen Plan. Wenn wir also losgelöst sind, dann bekommen wir eine Seele, wir besitzen unsere Seele. Wenn wir uns mit allem identifizieren, mit jedem Gedanken, mit jeder Emotion, die zu uns kommt, dann besitzt all das unsere Seele. Aber wir besitzen unsere Seele nicht. Wir müssen all diese Einflüsse abschneiden. Und wenn wir einen Zwischenraum zwischen uns und diesen negativen Kräften schaffen, dann wird unsere Seele frei und wir beginnen, uns selbst zu spüren. Und solange es keinen solchen Zwischenraum gibt, solange wir mit allem, was passiert, identifiziert sind, fühlen wir unsere Seele nicht. Wir sehen nur Identifikation. Zuerst die eine, dann die andere, die dritte, und so sehen wir uns selbst nicht. Es ist, als würden wir nicht existieren, aber es existiert eine momentane Situation, eine momentane Identifikation, momentane Gedanken, Emotionen. Und wir als Seelen existieren in diesem Moment nicht. Wenn wir uns abwenden und einen Zwischenraum schaffen, wenn wir alles von außen sehen, dann finden wir zu uns selbst. Diese negativen Einflüsse können uns nicht mehr auseinanderreißen. Wir werden ganz. Und dann finden wir uns selbst, unsere Seele und wahre Freiheit.
Als der Weise mit seiner Erklärung fertig war, standen einigen Schülern helle Tränen der Erkenntnis in den Augen. Eine solche Reaktion deutete darauf hin, dass sie die Worte des Lehrers durch sich hindurchströmen ließen. Diese Worte waren ihnen wichtig. Und sie trafen mitten in die Seele. So oft haben sie dieses Gebet gelesen, aber erst jetzt haben sie ein tiefes Verständnis und eine außergewöhnliche Klarheit erreicht. Bevor er zu einem anderen Thema überging, las der Weise das Gebet noch einmal, und er wurde von einem harmonischen Stimmengewirr begleitet.
»Ich bin bereits der Kraft übergeben, die mein Schicksal regiert.« Ich halte an nichts fest und habe nichts mehr zu verteidigen. Ich habe keine Gedanken, was bedeutet, dass ich sehen werde. Ich habe keine Angst, was bedeutet, dass ich mich an mich erinnern werde. In Entsagung der Welt und mit der gewonnenen Seele bin ich frei.
Willst du mehr wissen? Schau dir das animierte Meisterwerk an, das die Geheimnisse der Menschheit enthüllt. Entdecke mehr heiliges Wissen in Büchern. In unseren Seminaren kannst du die Hauptfiguren der Bücher treffen. Finde deine magischen Gegenstände. Nimm an einem individuellen Ritual teil. Ein offener, freier Kanal mit täglichen spirituellen Praktiken für dich. All dies findest du auf unserer Website www.emison1.org. Teile dieses Buch und verbreite das große Wissen, dann wird sich das Leben der Menschen zum Besseren wenden und du wirst gutes Karma ansammeln und all deinen Liebsten helfen können.